Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Krimi-Kiosk. Hier spricht Petra Hammesfahr. In diesen Zeiten kann man nur wünschen, durchhalten, alle miteinander. Gesund bleiben natürlich und sich von Petra Weber hier bestens weiter unterhalten lassen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.
Da ich weiß, dass Petra Hammesfahr sich im Augenblick wieder zurückgezogen hat, um einen neuen Thriller auf die Schiene zu bringen, danke ich ganz herzlich, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns alles Gute zu wünschen, was wir ihr natürlich gerne zurückgeben. Auch Sie, liebe Frau Hammesfahr, bleiben Sie bitte gesund. Die schwarze Tasche. Eine Kriminalgeschichte aus der Sammlung The Experiences of Loveday Brooke, Lady Detective von Catherine Louisa Purkis, erschienen 1894. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln und auch Sprecherin Petra Weber. Sie hören den vierten und vorletzten Teil. Beim Abendessen, als sich die Dienerschaft zu dem für sie angenehmsten Teil des Tages versammelte, wurde Loveday herzlich begrüßt. Stephanie nahm nicht ihren gewohnten Platz am Tisch ein und ein Diener wurde in ihr Zimmer geschickt, um sie herunterzuholen. Er kam alleine zurück und sagte, das Zimmer sei leer und Stephanie nirgends zu finden. Loveday und Mrs. Williams suchten gemeinsam das Schlafzimmer des Mädchens auf. Ihre Sachen waren noch alle vorhanden. Nichts war eingepackt worden, und abgesehen von Hut und Jacke schien das Mädchen noch nichts mitgenommen zu haben. Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass Stephanie Lady Cathro wie üblich geholfen hatte, sich zum Abendessen umzuziehen. Doch danach schien keine Seele im Haus, sie gesehen zu haben. Mrs. Williams hielt die Angelegenheit für ausreichend wichtig, um sie sofort ihrer Lord und Ladyschaft zu melden, und Sir George wiederum sandte umgehend einen Boten zu Mr. Bates ins King's Head, um ihn zu einer sofortigen Konsultation zu bitten. Loveday schickte einen Boten in eine andere Richtung, zum jungen Mr. Holt auf seine Farm, um ihn über das Verschwinden des Mädchens zu informieren. Nach einem kurzen Interview mit Sir George kam Bates strahlend aus dessen Arbeitszimmer. Er legte großen Wert darauf, Loveday zu treffen, bevor er Craigen Court verließ, und sandte ihr eine dringende Bitte, dass sie für eine Minute in der Außenauffahrt mit ihm sprechen möge. Loveday schnappte sich ihren Hut und ging zu ihm hinaus. Sie fand ihn nahezu vor Freude tanzend vor.
»Ich hab's Ihnen gesagt, ich hab's Ihnen gesagt. Oder hab ich nicht, Miss Brooke? Keine Angst, wir werden noch vor dem Morgengrauen auf Ihre Spuren stoßen. Ich bin vorbereitet. Ich ahnte die ganze Zeit, was da in den Gedanken des Mädchens vor sich ging. Ich sagte mir, Jeremiah, wenn dieses französische Mädchen abhaut, dann nachdem sie ihre Ladyschaft für Stella angezogen hat. Danach hat sie gut 2 Stunden für sich, bevor ihre Abwesenheit im Haus bemerkt wird. Sie kann ohne große Schwierigkeiten den Zug nehmen, der Hartswell nach Rafford verlässt. Nun wird sie sicher nach Rafford kommen, aber von Rafford aus wird sie bei jedem Schritt ihres Weges verfolgt. Erst gestern habe ich dort einen Mann angesetzt, einen ganz scharfen Hund in solchen Dingen, und ihm ausführlich Anweisungen gegeben. Er wird sie jagen, er wird sie bis ins letzte Loch jagen. Sie hat nicht eingepackt, meinen Sie? Na und, was soll's? Sie denkt, wo ich hingehe, da brauche ich, Sie verstehen, das gefiederte Nest, über das ich heute Morgen mit Ihnen gesprochen habe, da brauche ich nichts. Doch das wird nicht so kommen, wie Sie sich das vorstellen. Sie wird direkt in die Arme des Detectives laufen und gleich ihren Romeo mit ans Messer liefern. Wir schnappen die 2 noch vor Ablauf von 48 Stunden. Oder mein Name ist nicht Jeremiah Bates.
Aha. Und was machen Sie jetzt?
Jetzt gehe ich zurück zu King's Head, um auf ein Telegramm von meinem Kollegen in Rafford zu warten. Sobald er sie aufgespürt hat, wird er mir mitteilen, wann ich ihn treffen soll. Sehen Sie, Hartswell ist ein gottverdammt abgelegener Ort und der einzige Zug, der zwischen 7:30 und 21:45 abfährt, beweist, dass Rafford das Ziel des Mädchens sein muss. Und mich befreit es von allen Ängsten in dieser Angelegenheit.
So, tut es das. Ich könnte mir aber noch ein anderes Ziel des Mädchens vorstellen. Den Fluss, der durch den Wald fließt, an dem wir heute Morgen vorbeigefahren sind. Gute Nacht, Mr. Bates. Es ist kalt hier draußen. Ich gehe davon aus, dass Sie, sobald Sie Neuigkeiten haben, Sie diese Sir George zukommen lassen werden.
Im Haus fand man in jener Nacht keinen Schlaf. Alle warteten bis in den Morgen hinein auf Neuigkeiten von Stephanie, doch aus keiner Richtung eine Nachricht. Mr. Bates hatte Sir George mit seinen Ausführungen dermaßen beeindruckt, dass es nicht ratsam war, nach dem Mädchen suchen zu lassen. Wäre ihr das zu Ohren gekommen, hätte sie sich möglicherweise nicht mehr mit ihrem Romeo getroffen und Bates wäre die Verhaftung des Komplizen entgangen.
»Wir werden ihr unauffällig und leise folgen, Sir George. Leise wie der Schatten, der dem Mann folgt. Und dann werden sie uns beide ins Netz gehen und mit Sicherheit auch ihre Beute.«
Hatte er Sir George überzeugt. Er war von Mr. Bates' Auftritt in Craigen Court so beeindruckt, dass er sich strikt an dessen Anweisungen hielt und stillschweigen über Stephanies Verschwinden warte. Wäre da nicht Lovedays Nachricht gewesen, die sie am frühen Abend an den jungen Holt geschickt hatte, hätte keine Seele außerhalb des Hauses von Stephanies Verschwinden gewusst. Am nächsten Morgen erwachte Loveday früh und zählte zu den Reisenden im 8-Uhr-Zug nach Fraford. Bevor sie einstieg, schickte sie ein Telegramm an ihren Chef in Lynch Court mit folgendem seltsamem Inhalt.
»Cracker, abgefeuert. Auf dem Weg nach Fraford. Melde mich dort. L.B.«
Mr. Dyer musste zur Übersetzung gar nicht erst in sein Chiffrierbuch sehen. »Cracker, abgefeuert« war das leicht zu merkende Äquivalent für »Hinweis gefunden«. In der Detektivphraseologie seines Büros.
»Nun, diesmal war sie echt fix«,
sprach er mit sich selbst, während er gedanklich darüber spekulierte, was wohl im nächsten Telegramm stehen könnte. Schon eine halbe Stunde später besuchte ihn ein Constable von Scotland Yard, um ihm von Stephanies Verschwinden und den Schlüssen, die man daraus zog, zu berichten. Im Lichte dieser Informationen kam Mr. Dyer zu dem Schluss, dass das Telegramm sich wohl auf Hinweise auf die Entdeckung von Stephanies Aufenthaltsort bezöge, sowie auf die Beweise ihrer Schuld. Ein nur wenig später eingegangenes Telegramm sollte diese Theorie jedoch völlig auf den Kopf stellen. Es war, wie das erste, in der rätselhaften Sprache des Codes der Lynch Court Detektei formuliert. Da es sich aber um eine längere und kompliziertere Nachricht handelte, griff Mr. Dyer umgehend zu seinem Chiffrierbuch.
»Ah, fantastisch, sie hat's wieder allen gezeigt«,
rief er aus, nachdem er das letzte Wort gelesen und dechiffriert hatte. Nach weiteren 10 Minuten hatte er die Verantwortung für sein Büro dem Büroleiter übertragen und die Detektei flugs Richtung Bishopsgate Station verlassen. Mit viel Glück erwischte er noch den Zug, der gerade nach Fraford abfuhr.
»Oh, ich freue mich jetzt schon. Das Ereignis des Tages wird die Rückreise sein, wenn Miss Brooke mir Stück für Stück erzählt, was sie alles herausgefunden hat.«
Er erreichte die altmodische Marktstadt Fraford erst gegen 3 Uhr nachmittags. Es war Viehmarkttag. Im Bahnhof wimmelte es von Viehzüchtern und Bauern. Vor dem Bahnhof wartete Loveday mit einer Taxikutsche auf ihn, ganz wie sie es in ihrem Telegramm angekündigt hatte.
»Alles in Ordnung. Er kann nicht entkommen, selbst wenn er ahnt, dass wir hinter ihm her sind. 2 der örtlichen Polizisten warten vor der Haustür mit einem vom Richter unterschriebenen Haftbefehl. Wie bereits telegrafiert, sehe ich nicht ein, wieso wir nicht die Ehre hätten haben sollen, der Verhaftung beizuwohnen.«
Sie fuhren durch die High Street in die Außenbezirke der Stadt, wo sich Geschäfte mit Privathäusern und Büros in den Straßen abwechselten. Die Taxikutsche hielt vor einem der Häuser und 2 Polizisten in Zivil traten heran.
»Sir, er ist jetzt da drin und verrichtet seine Bürotätigkeit«,
sagte einer der Männer und zeigte auf eine Tür direkt vor dem Eingang, auf der in schwarzen Buchstaben aufgedruckt war »The United Kingdom Cab Drivers Beneficent Association«. Ein Mann, offensichtlich von der Taxifahrervereinigung, kam die Stufen herauf. Er starrte neugierig auf die kleine Gruppe direkt vor dem Eingang, klimperte mit dem Kleingeld und schickte sich an ihnen vorbei ins Büro zu gehen.
»Verzeihen Sie,
Wären Sie so freundlich, Mr. Emmett dort drinnen zu sagen, dass ein Gentleman draußen mit ihm sprechen möchte?«
Der Mann nickte. Als sich die Tür öffnete, konnte man erkennen, dass ein älterer Herr an einem Schreibtisch saß und anscheinend Quittungen für Geldeinzahlungen schrieb. Ein wenig in seinem Rücken zu seiner Rechten saß ein junger und ausgesprochen gut aussehender Mann an einem Tisch, auf dem sich verschiedene kleine Silber- und Pence-Münzen stapelten. Der junge Mann erhob sich gentlemanlike, zeigte gute Manieren und ein gepflegtes Äußeres, als er mit einem Nicken und einem Lächeln auf die Nachricht des Taxifahrers antwortete, dass er in einer Minute bei ihm sei. Dann stand er auf und durchquerte ruhig den Raum Richtung Hintertür. Doch als er vor dieser Tür stand, war sie fest verschlossen und er sah sich umgeben von drei starken Männern, von denen einer ihm mitteilte, dass er einen Haftbefehl gegen Harry Emmett wegen Mitschuld am Craigen Court Raub habe und dass Emmett besser ruhig mitkommen sollte, denn Widerstand wäre nutzlos. Emmett erkannte die Aussichtslosigkeit seiner Lage. Für einen Moment wurde er totenblass, um sich aber schon kurz darauf wieder zu fangen.
»Hätte wohl jemand die Freundlichkeit, mir Hut und Mantel zu holen? Ich sehe nicht ein, warum ich gezwungen sein sollte, mir eine tödliche Erkältung zu holen, nur weil einige Leute es für angebracht halten, sich hier zum Deppen zu machen.« »Lassen Sie mich Ihnen ein Wort der Warnung mitgeben, junger Mann. Ich nehme nicht an, dass es eine strafbare Handlung ist, eine schwarze Tasche vor die Haustüre eines alten Dienstmädchens zu stellen. Aber lassen Sie mich Ihnen sagen, wenn diese Tasche nicht gewesen wäre, wären Sie vielleicht mit Ihrer Tat und der Beute davongekommen.«
»Nur tun Sie sich mal keinen Zwang an, Sir. Sie brauchen es nicht zu verniedlichen. Sagen Sie es ruhig. Junger Mann, du wirst zu Recht für deine Missetaten bestraft. Du hast dein ganzes Leben lang deine Mitgeschöpfe über den Tisch gezogen. Und jetzt zahlst du den Preis dafür.«
Mr. Dyers Pflicht an diesem Tag endete nicht mit der Einlieferung von Harry Emmett im örtlichen Gefängnis. Die Suche nach der Beute in Emmets Unterkünften und Aufenthaltsorten musste durchgeführt werden, und selbstredend wollte er dabei anwesend sein. Etwa ein Drittel des verlorenen Schmucks wurde dort auch tatsächlich gefunden, und daraus schloss man messerscharf, dass die Beute durch drei geteilt worden war und die zwei anderen Komplizen den Rest versteckt hielten. Briefe und verschiedene Papiere, die man in den Räumen gefunden hatte, führten schließlich zur Entdeckung dieser Komplizen, wenn auch nicht zur restlichen Beute. Und obwohl Lady Cathrow dazu verdammt war, den größten Teil ihres wertvollen Eigentums zu verlieren, hatte sie letztendlich die Befriedigung zu wissen, dass jeder der Diebe seiner gerechten Strafe zugeführt worden war.
»Ja, aber wie hat unser weiblicher Sherlock das denn gemacht und wo ist überhaupt diese Stephanie?« »Na, werden wir uns wohl morgen wieder treffen müssen.«
»Sie haben eine Nachricht, die Sie uns gerne in die Sendung schicken möchten, per WhatsApp-Voicemail?« »Nee, Quatsch, per WhatsApp-Voicemail 49 für Deutschland 16383531972. Halten Sie weiter durch. Lassen Sie sich, auch wenn Sie Sorgen haben, nicht verrückt machen und halten Sie sich von anderen fern, damit wir möglichst alle, soweit es in unserer Macht steht, gesund bleiben.«